Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute wieder gemeinsam mit Christian Kamlott. Frohes neues Jahr, Christian.
Ja, frohes neues Jahr, Henrik.
So, neues Jahr, neues Glück. Alte Probleme, die es weiterhin zu lösen gilt. Ein Punkt, der mir jetzt aufgefallen ist in der Vorweihnachtszeit, der Leerstand in den Innenstädten. Weil du bist ja so ein bisschen auch in dem Bereich tätig. Fällt dir das auch auf? Ist das ein Problem? Ja. Ist das ein Thema? Und wie kriegen wir da eine Lösung? Denn also ich habe es jetzt in Trier gesehen und ein bisschen im Ruhrgebiet über die Feiertage. Das ist teilweise schon echt erschreckend.
Ja, total. Also ich glaube, das ist in jeder Stadt so. Ich lebe ja in eigentlich einer ganz gut prosperierenden südpfälzischen Kleinstadt, die ein Mittelzentrum ist und wo es eigentlich bis vor einigen Jahren eine sehr gut funktionierende Einzelhandelslandschaft gab. Und inzwischen sind bei uns in der Haupteinkaufsstraße auch 5, 6, 7 Fenster leer. Die Stadt bemüht sich, dass es nicht so trist aussieht, das jetzt irgendwie zu dekorieren. Aber das sieht ja auch nur auf den ersten Blick irgendwie nett aus. Da wird halt irgendwas reingestellt, damit das Schaufenster nicht leer ist.
Ja, also diese Pop-Up-Stores heißt das dann.
Ja, das haben sie auch schon alles probiert, aber ganz ehrlich, in einem Pfälzer Kaff, ein Pop-Up-Store, das funktioniert vielleicht in Berlin-Friedrichshain mal.
Ja? Naja.
Aber ob jetzt hier alles, ob das Problem mit Pop-Up-Stores gelöst werden kann, da mache ich mal ein großes Fragezeichen dahinter. Es gibt jetzt eine Initiative, die Stadt mietet diese Ladenflächen an für einen bisschen rabattierten Preis. Also wenn die Leute 1.000 Euro wollen, machen die es vielleicht für 800 und vermieten es dann erheblich rabattiert an Leute, die ein kleines Geschäft haben wollen.
Ja.
Für die Hälfte dann. Ja. So kriegen die tatsächlich dann günstige Ladenflächen. Aber man muss mit hängenden Schultern feststellen, noch nicht mal das hilft.
Ja.
Also das ist ein richtiges Drama. Ich glaube, wir werden uns an andere Strukturen, werden wir uns einfach gewöhnen müssen, dass das demnächst anders aussieht. Und wir müssen eher, ich glaube, jetzt krampfhaft zu versuchen, den Einzelhandel dort zu erhalten, das ist sinnlos, dieses Unterfangen, weil sich die Einzelhandelsstruktur halt geändert hat. Da muss sich ja jeder selber an die Nase greifen, ob er schon mal was bei Amazon bestellt hat oder was weiß ich wo im Internet. Und wenn man diese Frage mit Ja beantwortet, dann hat man mitgemacht an dieser
Art
und hilft fleißig und tatkräftig mit, um diese Strukturen zu verändern. Und ganz ehrlich, wir müssen ja nicht sagen, dass das alles ganz schlimm und eine Katastrophe ist. Das ist natürlich für viele Einzelhändler ganz schlimm und eine Katastrophe, aber man wird es nicht aufhalten können. Das ist ein Strukturwandel. Wir hatten in diesem Podcast ja auch schon einige Themen.
Ja.
Vor 100 Jahren haben sich auch die Leute, die Pferdekutschen hergestellt haben, gefragt, wie sollen das alles enden, wenn jetzt die Leute Autos fahren. Und es ging weiter und es ändern sich Strukturen und damit müssen wir leben. Und damit die Städte eine Zukunft haben, braucht es, glaube ich, völlig andere Ansätze. Und da ist mit Sicherheit, aus meiner, das ist jetzt eine ganz subjektive Perspektive, da ist Wohnen ein ganz wichtiger Ansatz. Wohnen und arbeiten in so geteilten Büros und vielleicht ein bisschen was erleben, Gastronomie oder so. Ich meine, die haben auch ihre Probleme, das wissen wir alle.
Ja.
Aber ich glaube, nur so wird man das Leben in den Innenstädten halten können.
Ja, glaube ich auch. Also die Leerstandszahlen, ich habe jetzt direkt mal wieder kurz im Hintergrund Number Crunch gespielt, wird ja unterschieden zwischen A-, B- und C-Lagen und jetzt die absoluten Top-Lagen. Das sind jetzt so die Leerstandsquoten nach Corona, die sind schon nicht mehr ganz aktuell, liegen so bei 7, nach Corona bei 8%. In den B-Lagen sind wir bei 10% oder zwischen 10 und 15% Leerstand. Und bei den C-Lagen, also wirklich schon schlechte Lagen für den Einzelhandel, liegen wir so zwischen 13 und 21% Leerstand. Also 21% heißt ja, jeder fünfte Laden ist leer. Und ich denke, jeder, der mal mit offenem Auge durch kleinere oder größere Innenstädte läuft, sieht dann den Leerstand. Ich sehe jetzt hier in Trier als Beispiel. Da ist, also einmal hat Trier drei große Kaufhäuser gehabt, Also früher Karstadt, Kaufhof und das dritte wird wahrscheinlich Horten gewesen sein, das weiß ich gar nicht, als es die noch gab. Und mittlerweile gehört es ja dann alles zur Galeria-Gruppe. Und von den drei Kaufhäusern ist jetzt nur noch eins in Betrieb und zwei haben sie zugemacht. Und dann sind natürlich entsprechende Klötze. Dazu kommt noch ein kleines, so eine kleine Mall, die hier in Trier ist. Auch da sind von drei Etagen, ich weiß gar nicht, wie viele Geschäfte da, Ladeneinheiten da sind, aber auch da ist eine Etage noch gut gefüllt, zwei Etagen auch deutlicher Leerstand. Wir waren jetzt über die Feiertage in Aachen. Auch da können wir sagen, oh, Studentenstadt, 250.000 Einwohner, junge Menschen, auch eine hohe Kaufkraft. Die hast du hier in Trier auch, weil halt das Umland und auch Luxemburg nach Trier zum Einkaufen kommt. Also schon eine hohe Kaufkraft für eine relativ kleine Stadt mit 100.000 Einwohnern. Aber auch in Aachen viel Leerstand. Ich weiß, als ich noch studiert habe, damals in der guten alten Zeit, gab es auch ein großes, das war auch früher so ein Horten-Kaufhaus. Dann ist das mal umgewandelt worden zu so einem großen Klamottenladen. Last for Life hieß das. Auch fünf Etagen. Also diese großen Klötze, wie man sie so aus den 60er Jahren kennt. Und das Ding steht jetzt, seitdem ich da weg bin, steht das da leer. Das sind jetzt, ich weiß nicht, 20 Jahre ist das jetzt her. Ja, also so lange steht das Ding leer und du kriegst es nicht wieder gefüllt. Da war immer wieder so kleine Aktionen drin im Erdgeschoss, mal eine Ausstellung oder so ein Pop-Up-Store funktioniert tatsächlich nicht. Und das ist natürlich, also für eine Stadt, für die Attraktivität ein Problem. Aber jetzt mal die Frage, vielleicht kannst du die beantworten oder vielleicht können wir die mal diskutieren. Man könnte jetzt sagen, ja, dann mach doch da Wohnraum raus. Oder warum hat denn der Eigentümer dieser Immobilie kein Interesse daran, da Nachmieter zu finden auf Teufel komm raus? Warum klappt das nicht?
Also ich glaube, die haben Interesse an Nachmietern. Also, dass die kein Interesse an Nachmieter haben, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Die gibt es nicht für solche Immobilien. Ich glaube, du zitierst jetzt zum Beispiel solche Kaufhauskonzepte.
Ja.
Ich glaube, das ist einfach historisch. Das typische Kaufhaus, das sieht man jetzt also an der x-ten Pleite von solchen, das ist nicht mehr in. Das, so kaufen die Leute heute nicht mehr ein. Das ist einfach, das hat sich überlebt. Das gibt's nicht mehr. Und das Problem ist, dass man so eine Immobilie natürlich auch nicht so ganz unkompliziert umbauen kann. Die haben ja keine guten Belichtungen für Wohnungen. Ja, das sind ja alles riesengroße Blöcke mit dunklen, leeren, innenliegenden Bereichen. Du kannst ja nicht in die Mitte, wo die Rolltreppen sind, sagen, dann machen wir jetzt mal eine schicke Wohnung. Ja?
Naja, genau.
Noch durch zwei andere Zimmer, die auch 30 Quadratmeter haben, um dann mal ein Fenster zu sehen. Das funktioniert nicht. Da kann man vielleicht, was weiß ich, Sport hier, Fitnessstudio und so, aber so viele Fitnessstudios brauchst du ja gar nicht in der Stadt. Ja. Ich glaube, da wird es auch irgendwann die Frage geben müssen, soll das Haus stehen bleiben oder wird es abgerissen? Ja, also,
die Städte können da ja auch wenig dran machen. Nach dem Motto, ja gut, dann wird es umgewidmet. Wenn man, erstmal ist es keine Wohnfläche, das müsste es ja dann baurechtlich erstmal umwidmen, wobei das jetzt ja nur ein Verwaltungsvorgang wäre. Aber man sieht man jetzt ja bei den Galeria-Kaufhäusern mit der Eigentümerstruktur, das ist ja auch alles ein hochkomplexes Konstrukt. Die sind ja auch nicht so flexibel und die sind ja auch gar nicht darauf ausgerichtet, Wohnraum zu vermieten, sondern die vermieten ja Gewerbefläche. Ja. Das ist ein ganz anderes Geschäftsmodell, ähnlich wie du jetzt Maschinenbauer sagst, du brauchst jetzt keine Schrauben mehr, du machst auch sofort, musst du Hammer produzieren. Also auch wenn das Beispiel ein bisschen hinkt, aber in die Richtung geht's ja. Es ist ein etwas anderes Geschäftsfeld für die.
Ja, natürlich, aber das ist ja was, das kann man ja durch eine Transaktion lösen, wenn's denn eine interessante Nutzungsperspektive gäbe. Ich glaube aber, dass, was du eben sagtest, die Kommunen und wiederum die Politik, die ist ganz oft ein riesengroßes Problem. Ich habe eine große Immobilie gebaut und da hat mich die Stadt verpflichtet, wirklich verpflichtend, das hätten die das gar nicht genehmigt, Gewerbeflächen ins Erdgeschoss überall zu machen. Davon gehören mir jetzt auch noch welche. Und zum Glück jetzt vermietet, aber boah, weiß, ob die in 20 Jahren, wenn die Mietverträge auslaufen, noch vermietet sind. Weil nebenan, und das ist ein schickes neues Haus, da wollten auch Mieter rein. Das Ergebnis ist, dass die Stadt, weil halt die Politiker so weit gar nicht denken können, mit so einem Zwang, entleerst du deine traditionellen Geschäftsstraßen.
Ja.
Weißt du, das das ist das Problem, was wir immer haben. Und ich bin gerade wieder in einem Verfahren und schon wieder habe ich die Diskussion, ist da etwa genug Gewerbe drin? Wie gesagt, liebe Leute, das wird nicht funktionieren. Wir wollen doch keine toten Schaufenster produzieren. Alle wünschen sich immer Gewerbe und Leben und dass die Leute lang flanieren und schlendern. Das ist halt einfach nicht mehr unsere Zeit. Und deswegen ist es eine ganz wichtige Funktion der kommunalen Entscheidungsträger, die ja oft für das Baurecht verantwortlich sind, einfach sich zu bilden, diese Zusammenhänge zu erkennen und die richtigen Grundlagenentscheidungen zu treffen. Ich habe auch ein gutes Beispiel. Bin gerade dabei, ein sehr großes Baudenkmal in der thüringischen Stadt zu sanieren. Da war der Impuls des Stadtrats auch, da machen wir schöne Läden unten rein, wie schon immer waren. Das ist in der Innenstadt von der Stadt. Und dann habe ich gesagt, stopp, da kommen keine Läden rein, da machen wir Studentenapartments rein. Und zwar, die günstig zu vermieten sind. Es gibt in der Stadt sehr viele Studenten. Denen macht das vielleicht auch nichts aus, sozusagen ein Schaufenster zu haben im Wohnzimmer, wenn die Miete passt.
Ja.
Aber ich bin nicht bereit zu investieren und in Leerstand zu investieren. Und dann war es kurz still, aber dann hieß es, ja, das stimmt. Und schon waren sie geschmeidig, aber die sind noch nicht überall geschmeidig. Ich glaube, das ist ganz oft ein Problem und ein Hindernis, dass wir halt überhaupt nicht die richtigen Leute an den Hebeln sitzen haben, die in der Lage sind, strategisch mit einer langfristigen, durchdachten Perspektive so eine Innenstadt umzustrukturieren. Und es gibt ja tatsächlich auch Wohnmodelle, wo das ganz anders ist. Du wohnst ja an der Grenze zu Belgien und Holland, oder nicht, du wohnst, du bist da aufgewachsen. Ja? Geh mal durch eine holländische Stadt. Die Leute, hast du manchmal den Eindruck, die leben ja in einem Schaufenster. Da gibt es ja ganz oft Wohnungen, die riesengroße Fenster zur Straße haben. Das hat auch was mit der Gebäudestruktur da zu tun. Die sind oft sehr lang und schmal. Und die sitzen dann auf der Couch und gucken auf die Straße. Und dadurch, dass die Holländer auch nicht so viele Gardinen haben, guckst du bei denen auf die Couch rein.
Und also der Deutsche guckt, ne? Die Holländer gucken nicht rein, aber der Deutsche guckt. Wie wohnt denn der Holländer?
So, ja, stimmt. Aber weißt du, das zeigt ja, dass es Formen gibt, wie man in so einer Stadt, in für uns gefühlt zum Wohnen nicht so perfekt geeigneten, weil einsichtig Häusern, es durchaus auch Perspektiven gibt.
Ja.
Also ich glaube, so müssen wir denken, dass man halt überall braucht Wohnraum, dann braucht es halt ganz schöne Genehmigungsverfahren und motivierende kommunale Entscheidungsträger, die sagen, was, du hast ein Haus hier, du willst ein Haus kaufen, du willst ein Haus sanieren, wunderbar, wir helfen dir, dass es so einfach wie möglich ist und dir hier ein paar Wohnungen reinkriegst. Und das hat auch noch den Vorteil, das ist ja eigentlich ein großes Rad, was da gedreht wird. Die Qualität einer Stadt messen ja viele Leute noch immer an der Innenstadt. Leben tun sie leider manchmal in einem Neubaugebiet, da fahren sie jetzt 10 Minuten, bis sie dann in so einem Neubaugebiet sind, wo lauter Einfamilienhäuser stehen. Da investieren sie selbst, aber eigentlich wollen sie ja dann ein paar Meter laufen und irgendwo durch ein kleines Fachwerkstädtchen laufen, wo es gemütlich ist und wo du was einkaufen und was essen und trinken kannst.
Ja, genau.
Dann muss man halt die Leute motivieren, dort auch wieder hinzuziehen. Im Zweifelsfall vielleicht auch Wohnungen dort zu machen also mit kleinen Einheiten für Alleinstehende, für ältere Leute. Das ist ein Zukunftsthema, was wir haben. Und die freuen sich vielleicht auch, wenn sie aus der Tür rausgehen und jemand anders treffen. Das sind ja eigentlich gute Grundlagen für Wohnformen, die wir auch in der Zukunft hier brauchen werden.
Ja, genau.
Aber beschäftige dich mit dem deutschen Baurecht und es werden dir die Tränen kommen.
Ja, ja, also das kann ich mir auch vorstellen. Du hast ja gerade eben die Niederlande angesprochen. Auch da finde ich eigentlich ganz interessant. Man hat immer so den Eindruck, die Niederländer sind alle so ein bisschen, ne, offener, liberaler und auch innovativer, was solche Ideen angeht in den Innenstädten. Da ist aber war das jetzt 2016, ist quasi deren Kaufhof Karstadt-Gruppe pleitegegangen, Fromm und Dresemann, die größte Warenhauskette in den Niederlanden, die auch in jeder größeren niederländischen Stadt einen Kaufhausklotz hatten. Und die Niederländer haben es bis heute nicht geschafft, diese Klötze wieder zu beleben. Auch die haben die gleichen Ansätze gemacht, die wir jetzt machen mit den Karstadt, Kaufhof, Horten, Hertie und wie sie alle heißen, Klötzen. Also auch da, ne, die Niederländer, die da sicherlich innovativer sind, auch etwas kreativer, schaffen es nicht, diese Klötze wieder zu beleben. Es gibt so jetzt in Maastricht waren wir jetzt, da hatte man immer so anekdotische Beispiele, aber ich glaube, die spiegeln doch die Wirklichkeit ganz gut wider. Das wird jetzt umgebaut, weil jetzt eine andere Kaufhauskette darin umzieht, weil die Fläche einfach größer, attraktiver ist. Aber auch das ist ja nur ein Verschieben der Fläche. Mhm. Die haben es nicht geschafft, dort eine innovative Nachnutzung zu schaffen. Und ein zweites Beispiel, ich komme ja nochmal aus dem Ruhrgebiet und was also zu meiner jugendlichen Zeit dann kam, war in Oberhausen dieses Zentro. Ich weiß nicht, das war so eine der ersten großen Shopping-Malls in Deutschland.
Ja, ich erinnere mich, das war ganz cool damals, das Ding.
Das war ist ein Riesengelände auf dem ehemaligen Stahlwerk in Oberhausen mit einer Gastronomiemeile, kostenfreies Parken, mit einem Theater, mit einer Konzerthalle, also mit ein bisschen Freizeit drumherum, also richtig gut, mit der Folge, dass die Oberhausener Innenstadt und auch dann von den angrenzenden Stadtteilen komplett tot ist, weil natürlich alle nur noch dahin fahren. Da hast du ja alle großen Ketten. Mhm. Auch die Holländer, die dann eine Stunde fahren müssen, kommen dann am Wochenende dahin. Und das sieht man dann auch in anderen Städten. Ich glaube, in Dortmund ist es dann ein paar Jahre später war dann die Auflage, so eine Shopping Mall kann errichtet werden, aber sie muss in der Innenstadt sein. Sie darf nicht außerhalb gebaut werden, wo Fläche ist, damit du die Innenstädte nicht verödest. Mhm. Aachen hat das auch. Die haben auch so eine Shopping Mall. Die ist jetzt nicht so riesig groß. Aber die ganzen Ketten, die großen Klamottenlabels, die gehen alle eher da rein, weil du da natürlich weißt, da hast du konzentrierte Kaufkraft, die nicht entlang der Einkaufsstraße schlendert. Das sind ja ist ein brutaler Wettbewerb. Man sieht es ja, ne? Welche namhafte Kleidungskette hat denn jetzt die Corona- und die Online-Zeit überlebt? Ne? Also, ich sag mal, bestes Beispiel ist Esprit, die jetzt mehrere Insolvenzrunden haben, jetzt ja komplett vom Markt verschwunden sind.
Ja, ja.
Also, da war, zumindest in meiner Jugendzeit, war das halt die hippe Marke, die schon ein bisschen teurer war. Und da sind ja mehrere von diesen auch deutschen Herstellern dann pleite gegangen, die ja gerade mit Ladenlokalen arbeiten und nicht gegen den Onlinehandel ankommen. Interessanterweise, vielleicht noch zum letzter Punkt meiner kurzen Ausführung, in den USA beobachtet man seit letztem Jahr aber, dass die Shopping-Malls wieder kommen. Also das Mutterland des Onlinehandels. Mhm. Da kommen diese Shopping-Malls gerade wieder zurück. Also war letztes Jahr im Spiegel ein großer Bericht kurz vor Weihnachten.
Das ist ja interessant.
Dass die Leute, wie du ja gerade sagtest, ne, dieses Lebensgefühl, ne, ich gehe in die Innenstadt, ich trinke eine Tasse Kaffee, ich gehe noch was essen, ich gehe ein bisschen bummeln, das musst du ja der kaufkräftigen Bevölkerung bieten können. Denn die du an den Online-Verhandel verloren hast, die dann bei Temu und wie sie alle heißen, diese Billiganbieter aus China kaufen, die holst du auch nie wieder zurück in den stationären Handel. Da hast du ja gar keine Chance.
Ach, ich glaube, ich würde es jetzt nicht nur an den ganz Billiganbietern festmachen. Ich glaube, das wird auch schwer sein, viele Leute, die auch wertige Sachen im Internet bestellen. Wenn die haben, ich glaube, da hat Corona schon auch nochmal ganz schön mitgeholfen, weil die Leute gespürt haben. Viele haben da ja erst gelernt, Online-Shopping zu betreiben, die vorher gar nicht so Online-Shopping-affin waren. Und jetzt merken die, ach, das funktioniert ja auch ganz gut und ist bequem und kriegst viel mehr Auswahl und zur Not lässt du dir halt drei Hosen schicken und schickst zwei zurück. Das haben die Leute ja jetzt begriffen und gelernt in allen Preisklassen. Also ich glaube nicht, dass du das leicht wieder zurückholst. Ich glaube, was die schon wollen, da hast du schon recht, die wollen da mal so ein bisschen rumlaufen, wollen was essen gehen, Kaffee trinken gehen und sich so ein bisschen entertainen, aber das richtige eigentliche Einkaufen und so, das findet heute, weißt du, wenn du neue Schuhe für deine Kinder brauchst oder so, ja, ich glaube, das machen ganz viele Leute heute systematisch und das hat auch nichts damit zu tun, rumzulaufen und Kaffee zu trinken, im Zweifelsfall quengeln dann die Kinder nämlich.
Ja.
Ich glaube, das ist einfach weg. Und das wird auch nicht mehr wiederkommen. Das ist, was ich eben schon meinte. Das ist ein Strukturwandel, der hat sich jetzt manifestiert. Fertig, da können wir hinterher trauen und das alles ganz schlimm finden. Aber man muss eher helfen, den alternativen Belebungsmöglichkeiten, die es für Innenstädte gibt, irgendwie Raum zu schaffen und die zu unterstützen. Und da ist das Baurecht, wie es heute ist, sehr ungeeignet. Da sind die Köpfe der Entscheidungsträger oft sehr ungeeignet. Und da helfen natürlich auch nicht solche lustigen Ideen, wie wir machen jetzt einen Mindestlohn als erstes erstmal hoch. Das wird noch mehr Türen schließen. Ist ja klar, weil Mindestlohn heißt oft Einzelhandel und Gastronomie. Und das wird alles, neulich hat ein Freund gesagt, bis jetzt hingen wir am Tropf, jetzt mit den ganzen Wahlprogrammen und so, die jetzt gerade hochkommen, jetzt wird das Land aus mal exekutiert.
Ja, da wird auch noch eine spannende Diskussion dann bis Februar und was dann auch danach so kommen mag. Ja. Ich glaube, so richtige, ich meine, die Städte tun sich ja wirklich schwer, da Ideen zu entwickeln. Also da gibt es ja Parteigruppen, die sagen, lass doch die Autos wieder die Innenstädte. Da kann man sich gar nicht vorstellen, dass in den 60er, 70er Jahren die Autos ja noch
durch die Fußgängerzone, die wir so kennen, gefahren sind. Ja.
Genau, weil, bis das da mal verboten wurde. Also auch da, das Beispiel in Trier, wir haben eigentlich eine ganz nette kleine Einkaufsstraße mit so vielen inhabergeführten Läden, Cafés, wo man wirklich gut langlaufen kann. Keine große Kette, aber das war halt eine Straße. Zwar verkehrsberuhigt, aber Durchgangsverkehr, das hat jetzt so ewig gedauert, bis sie das mal zugemacht haben, weil du dann ja auch eine ganz andere Atmosphäre hast, was das Einkaufen angeht. Mhm. Klar, kannst du nicht sagen, ja, und wo parke ich? Ich muss Parkraum schaffen, weil die Leute ja dann doch mit dem Auto kommen und nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr, weil auch das nicht funktioniert. Das heißt, du brauchst ja wirklich ein Gesamtkonzept, um die Innenstädte attraktiv zu halten und, wie du sagtest, mit dem Wohnraum, wenn du quasi im Geschäft oder neben dem Geschäft wohnen kannst, das Geschäft aber auch attraktiv ist und jetzt nicht nur ein Supermarkt oder sonst was ist, sondern die wirklich was bieten kann, auch an Lebenskultur, dann geht das denn. Du brauchst jetzt nicht den 30. Laden, der da irgendwelche, weiß nicht, Kunstprodukte verkauft oder irgendwie Kunstwerke oder irgendeinen Schnickschnack, den keiner braucht. Ne? Ich weiß nicht, mal die Phase mit diesen Bubble-Tea-Bars, die kamen, dann waren sie alle weg. Jetzt kommen sie gerade wieder. Jetzt der aktuelle Hype scheinen diese Süßigkeitenläden zu sein, wo du dann da dir aus so Fächern dann die eigene Süßigkeiten-Tüte zusammenpuzzeln kannst, so wie das bei uns früher im Ruhrgebiet an eine Bude. Ne? Bist an eine Bude gegangen, hast gesagt, so hier, ne, mach mal schön bunte Tüte für 2 Mark und dann hattest du eine Tüte voll mit Süßigkeiten. Geht heute nur mit deutlich mehr Geld. Auch das ist ja nicht kein nachhaltiges Geschäftsmodell. Das wird sich ja auch nach einem Jahr oder zwei wieder erledigt haben. Und dann brauchst du die nächste Geschäftsidee. Also da musst du irgendwie, da tun sich die Städte wirklich schwer. Und das macht ja eigentlich die Attraktivität einer Stadt aus, um da die Leute auch. Das bringt ja auch Steuereinnahmen. Das ist ja Gewerbesteuer. Die bleiben ja gerade in der Stadt.
Klar.
Und das ist, also, auch da tut sich, ne, ist Trier wirklich ein gutes Beispiel, aber das haben ja viele Städte. Wenn die Städte dann veröden, du keine Industrie hast, und das haben wir jetzt hier in Rheinland-Pfalz ja in den meisten größeren Städten, hast du ja wenig Industrie, die Steuereinnahmen generieren. Also Trier hat klar Mittelstand, aber so ein großes Unternehmen gibt es hier nicht oder ganz wenig. Und das Geld wird auch in Luxemburg verdient. Das heißt also, wenn du Einnahmen generieren willst, dann geht das nur über die Gewerbesteuer, die du dann ja als Kommune einnehmen kannst. Und da musst du natürlich dann ein bisschen was für tun, um dort attraktiv zu bleiben. Mhm. Das ist im Ruhrgebiet, da behaupte ich immer noch, wenn man da durch die Innenstädte geht, klar, die sind natürlich dann in den 50er Jahren alle hochgezogen worden nach der Kriegszerstörung. Also gefühlt war auch die Reihenfolge der Geschäfte gleich. Du hast in jeder Stadt, egal ob Oberhausen, Duisburg, Essen, Dortmund, Gelsenkirchen, immer die gleichen Läden gehabt. Das waren dann immer die großen Ketten, ne? Kaufhof, Karstadt, Esprit, S-Oliver und wie sie alle heißen. Und der einzige Unterschied war die Reihenfolge der Geschäfte in der Haupteinkaufsstraße.
So war das früher schon in England. Das war in Deutschland schon noch anders. Da gab es noch viel mehr unabhängige Einzelhändler. Ich war im Studium eine Weile in England, da hab ich schon gesehen, die ganzen Städte haben die gleiche Struktur, die gleichen Geschäfte, alles so Ketten, Franchise und so weiter. Mhm. Und das ist jetzt bei uns auch gekommen. Die ganzen Unabhängigen sind irgendwie kaputt gegangen oder gehen kaputt. Und das, was es jetzt noch gibt, sind oft Ketten und Franchise-Geschichten, so dass es alles ein bisschen homogener aussieht, wenn man es so ausdrücken will.
Ja, das stimmt. Da musst du auch, wenn du in den großen englischen Städten bist, also in London allen voran, da musst du schon in die Außenbezirke fahren, um da mal so inhabergeführte Lädchen zu finden, die aber auch dann integriert sind, gar nicht so als Shopping Mall, sondern es ist da wirklich Wohnen und Geschäfte eng verknüpft. Das ist dann quasi ein kleiner Hotspot, da hast du auch mal einen Hut. Pub dabei. Ja. Genau. Du bist in der Hut, genau. Und das ist wirklich attraktiv, klar, das kann jetzt so eine städtische Innenstadt kann das natürlich so einfach nicht beleben. Aber wenn du da natürlich Attraktivität schaffst, denn also der Online-Handel, klar, der dominiert und wird auch weiter wachsen. Aber es ist immer noch was anderes, ob ich jetzt zu Hause auf der Couch sitze und mit dem Handy mir da 5 Hosen bestelle und dann hinterher 3 oder 4 wieder zurückschicke, weil sie dann doch alle nicht passen. Dieses Shopping-Gefühl, ich glaube, viele Menschen machen es dann doch gerne, jetzt nicht gerade sich am Samstag da durch die Innenstädte zu schieben, wenn alles voll ist. Aber das ist ja also eine interessante Art der Freizeitgestaltung. Aber die muss halt wirklich attraktiv sein. Und da darfst du nicht an jedem dritten Laden leer vorbeilaufen, der einfach nur zugeklebt ist. Ne? Das ist echt, echt schwierig. Also ich bin mal gespannt, ob man da eine Lösung findet, vor allem für diese großen Klötze. Ach, da gibt es immer die wildesten Ideen, die sich dann aber baurechtlich nicht umsetzen lassen.
Ich glaube, die großen Klötze, die kannst du halt nicht alle in der Art verwenden. Das ist einfach so. Da werden welche weg müssen und ersetzt werden müssen durch geeignete Gebäude. Also das ist, glaube ich, klar. Ich glaube, was es braucht, ist für solche Kommunen eine durchdachte Strategie mit Leuten, die diesen Weitblick haben und die das ganze System verstehen. Weißt du, du kannst ja auch in Deutschland gar nicht so einfach so ein Haus in der Innenstadt in Wohnungen umbauen, weil da kommt sofort die Behörde und sagt, wo sind die 1,5 Stellplätze pro Wohneinheit? Da kannst du zwar sagen, naja, aber die Leute, die dort wohnen, vielleicht haben die gar nicht alle ein Auto, heute schon nicht, aber definitiv nicht in 15 Jahren.
Ja.
Aber dann haben wir Angst, dass alle Straßen vollgeparkt werden. Und schon ist wieder so ein Projekt erledigt. Ich brauche einfach, man braucht wirklich Leute, die in der Lage sind, das Problem zu verstehen und gute Entscheidungen auf dieser Grundlage zu treffen. Und davon gibt es wahrscheinlich einfach zu wenig bei uns. Das ist das
Problem. Weil es einfach anders ist, ne? Also
es ist nicht so seit 30 Jahren. Und die Leute, das ist ja auch eine Krux ganz oft, die vielleicht in der Lage wären, ja, die sitzen aber nicht unbedingt alle im Stadtrat.
Auch da, wir hatten diese anekdotischen Beispiele hier in einer der Kreisstädte hier in der Eifel war das, glaube ich, die hatten dann auch gesagt, ja, wir machen dann die haben so eine kleine Ringstraße um die Innenstadt rum, die haben sie dann zu einer Einbahnstraße gemacht, dass du nur, ich glaube, gegen den Uhrzeigersinn fahren konntest, um den Verkehr so ein bisschen fließender zu gestalten, Unfallvermeidung und auch um die Attraktivität ein bisschen zu steigern. Da haben sich die Bevölkerung so lange gegen gewehrt, bis der Stadtrat das wieder zurückgenommen hat, weil es einfach unbequem war, dort etwas weiter fahren zu müssen mit dem Auto, mit dem Fahrrad und zu Fuß war das kein Problem, aber das Auto war halt das Problem. Und auch da haben wir, denke ich, als in Deutschland wieder nochmal ein anderes Verständnis als die Niederländer zum Beispiel, die natürlich total fahrradaffin sind, die dann auch die Städte und die Einkaufsmöglichkeiten so gestalten, dass es für Fußgänger, für Fahrradfahrer attraktiv ist und die Autos, die ich nenne es jetzt mal Shopping-Erlebnis so ein bisschen stören, denen das zwar zu ermöglichen, aber unbequemer zu machen, dass du eine Motivation hast. Ich steige um. Klar, die haben natürlich auch noch ein anderes Fahrrad- und Radwegkonzept als wir in Deutschland. Das ist viel durchdachter. Das gibt es ja bei uns kaum.
Also außer in den aber genau diese Dinge meine ich, Henrik. Genau das ist es, weißt du? Das meine ich ja mit ganzheitlich über diese Probleme nachdenken und eine Strategie machen und sich überlegen, okay, wie machen wir das eine attraktiv, das andere unattraktiv? Was muss man machen, damit wir in 10 Jahren dort sind? Und dass es dann natürlich dazwischen 10 Jahre eines Prozesses gibt, wo es auch mal rumpelt und wo das noch nicht alles flutscht, das ist ja kein Lichtschalter einschalten, ja, so ein Prozess. Das ist ja klar, aber dafür sind die Leute bei uns nach meinem Eindruck noch nicht bereit.
Ja, nee, das ist vielfach so, vor allem weil dann auch viel noch so konservatives Denken ist. Das wird schon wieder, aber ich glaube, da muss man, mit viel mehr Mut rangehen, denn sonst bleiben die Leute noch mehr zu. Und dann ist das ein selbstverstärkender Prozess. Ne? Es wird unattraktiver, ja. Es kommen weniger Leute, dann gehen noch mehr Leiden pleite und so weiter. Also das verstärkt sich ja selber. Und diesen Teufelskreis zu durchbrechen, da brauchen wir wirklich. Ich denke, die Verordnung und die Regularien geben das ja her. Da muss man gar nicht so viel ändern. Da muss man sagen, na gut, dann mach doch mal. Wird schon gut gehen. Und im Zweifelsfall muss man nochmal nachsteuern. Aber lass die Leute doch erstmal machen, die mit guten Ideen da rangehen wollen. Aber da ist halt irgendwelche Betonköpfe in verschiedenen Positionen, die dann sagen, boah, das ist ja neu, lieber nicht. Mhm. Naja, wir schauen mal, wie sich das entwickeln wird. Nach dem Trier geht's noch, weil die Kaufkraft relativ stark ist. Im Ruhrgebiet, da habe ich mal so den Vergleich, das ist schon echt teilweise hart, was da in den Innenstädten ist. Da hast du dann einen Euro-Shop neben irgendwelchen Barbershops und dann dem nächsten Billigladen. Also das ist ja auch von der vom Einkaufs.
Nee, das wollen die Leute ja nicht. Das ist bei uns auch so. Bei uns gibt's jetzt schon 3 Barbershops in so einem Kaff. Ja? Und da regen sich eher die Leute drüber auf. Ja? Und fragen sich, wieso gibt's davon so viele? Ja? Und auch das ist Strukturwandel, den man ein bisschen managen muss, damit da nicht ein ganz komischer Eindruck in ein paar Jahren entsteht.
Vor allem aus unserer beider persönlicher Perspektive, was ist das Konzept Friseur? Ja. Wofür braucht es einen Friseur? Ja. Also
natürlich überschätztes Thema.
Ja. Aber was ist ein Föhn?
Ja, Henrik. Also
der Lappen hilft ja auch. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema, was wir jetzt hier, glaube ich, nicht vertiefen sollten. Gut, wir schauen mal, wie sich die Innenstädte entwickeln. Ich bin mal gespannt. Ich habe da kurzfristig nicht so richtig Hoffnung. Es gibt ein paar gute Beispiele. Wenn die Schule machen, wäre es ganz schön. Aber es wird spannend, ob man diese großen Klötze irgendwie intelligent beleben kann. Aber da es die Niederländer nicht schaffen, mache ich immer ein sehr großes Fragezeichen dann, ob gerade wir es in Deutschland schaffen, da eine innovative Idee umzusetzen. Das wird schwierig. Aber wir schauen mal und behalten das im Blick und gehen trotzdem weiter. Regional einkaufen und weniger Online-Shopping.
Bemühen uns. Jawohl.
Genau. Prima. Alles klar. Dann vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Und
sehr gerne. Bis bald. Tschüss, Henrik.
Ciao. Nächste Woche gehen wir den Jahresrückblick 2024 an. Das heißt, wir schauen mal, wie war denn eigentlich das Energiejahr 2024? Wie sieht es mit dem Stand der Energiewende aus? Ausbau Photovoltaik und Wind? Und dann nochmal der spezielle Fokus auf das Thema Dunkelflaute und Strompreise und vor allen Dingen auch Stromimporte. Da gucken wir mal, wie war es denn eigentlich letztes Jahr, wenn man das im Rückblick sich mal etwas genauer ansieht. In 2 Wochen geht es dann wieder wie gewohnt weiter, gemeinsam mit Christian Kamlott. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge und bis zum nächsten Mal.